Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das GDNG, dessen Entwurf das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen hat. Und was dieses Gesetz für die Verfügbarkeit von Versorgungsdaten in der medizinischen Forschung bedeutet, das ist auch das Thema natürlich. Und darüber spreche ich heute mit einem, der es wissen muss, Sebastian Claudius Semmler, dem Geschäftsführer der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, besser bekannt als TMF. Hallo, Herr Semmler.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Semmler, wollen Sie unseren Zuhörern vielleicht als erstes kurz erläutern, was Sie da eigentlich machen in dieser Technologie- und Methodenplattform und wie auch der Verein TMF vernetzt ist? Denn immer mal, wenn es um die Pseudonymisierung von Daten ging, sind wir uns ja begegnet. Und also ich glaube, die erste Begegnung vor vielen, vielen Jahren, das war bei Quasi Niere. Da waren Sie doch auch im Spiel, oder?
Richtig, mit denen standen wir auch im Kontakt seinerzeit. Das liegt lange zurück und das ist in der Tat auch die Genese der TMF. Als man angefangen hatte, in den ausgehenden 90er Jahren zu erkennen, dass die Forschung zunehmend institutionsübergreifend stattfinden muss, damit sie auf die notwendigen Fallzahlen kommt und auch wissenschaftliche Erkenntnisse liefern kann, die benötigt werden, stand eben das Problem im Raum, wie man Vernetzung von wissenschaftlichen Institutionen, von Universitätskliniken und anderen Forschungseinrichtungen herstellt. Und seinerzeit wurde die TMF gegründet als Querschnittsprojekt, was sich um alles Technische, Rechtliche und Organisatorische im Bereich der Vernetzung kümmert. Als gemeinnützige Einrichtung sind wir 2003 dann ausgegründet worden als eingetragener Verein. Und seit jeher begleiten wir die akademischen, öffentlich geförderten Projekte in diesen Belangen von Datenschutz über Technik, IT, bis hin auch zu organisatorischen und finanziellen Fragen. Das ist die Aufgabe der TMF.
Mhm. Und jetzt gerade in den vergangenen Jahren ging es ja dann um den Aufbau eines Forschungsportals Gesundheit, beziehungsweise des deutschen Forschungsportals, Datenportals Gesundheit. Was wird für dieses Portal an Daten erhoben? Wer ist beteiligt? Wie wird es organisiert und gefördert? Das ist jetzt eine sehr breite Frage.
Ja, ich muss die Antwort noch mal breiter machen. Wir müssen, glaube ich, ein Stück zurückgehen noch mal zur Ausgangsbedarfslage, die es gab, die dann zu diesem Portal am Ende auch geführt hat. Wir müssen zwei Dinge sehen. Zum einen ist es eben zunehmend nötig, darauf zu achten, dass man nicht in jedem Forschungsprojekt ähnliche Infrastrukturen neu aufbaut. Das geht so ein bisschen auch um Effizienz von Forschungsmitteln und Personalressourcen. Und zum Zweiten, und das ist jetzt etwas, was auch dem deutschen Gesundheitswesen geschuldet ist, haben wir eben einen Nachteil gegenüber anderen Ländern mit stärkeren Zentralstrukturen, dass wir zwar sehr viele Daten in der Medizin haben, Daten zu Patientinnen und Patienten und deren Fallverläufen, aber eben sehr verteilt. Und dass gerade die Nutzung von Versorgungsdaten, die oft als Real-World-Data bezeichnet werden, im Gegensatz zu dem doch sehr kleinen Ausschnitt, den man in einer kontrollierten klinischen Studie betrachten kann, dass wir gerade da große Nachteile haben gegenüber anderen Ländern, die eben zentrale Register haben oder gar zentrale Patientenakten. Und insofern ist 2015 die Idee gewesen, des Bundesforschungsministeriums hier Abhilfe zu schaffen und eine sehr grundlegende Infrastrukturförderung in Gang zu setzen, eine wissenschaftliche Infrastrukturförderung für den Bereich der Datenerschließung und Datenzusammenführung an den Universitätskliniken in Deutschland. Das ist die Medizininformatik-Initiative, die seit 2016 gefördert wird, im Fördervolumen insgesamt bislang 500 Millionen Euro Bundesmittel, die dort in diesen Aufbau dieser Infrastruktur fließen. Und wir bauen da eben auf, dass peu à peu Datenbestände erschlossen werden, die da sind und für Forschung unter sehr genau kontrollierten und sicheren Bedingungen verfügbar gemacht werden können. Also ein ganz wichtiger Punkt. Dabei gehen wir von einer Idee aus, dass die Daten primär dort bleiben, wo der Patient, die Patientin auch behandelt werden, am einzelnen Universitätsklinikum. Und dass wir dort die Datenaufbereitung und Datennutzung vorantreiben, aber diese Datennutzung institutionsübergreifend vernetzen. Und genau für diesen Punkt, für diese Vernetzung, diese vernetzte Abfrage. Ja? Welche Daten gibt es für eine bestimmte Fragestellung an welchem Universitätsklinikum? Wie liegen die vor? Und sind diese von den Patienten auch freigegeben, dass sie für Forschung genutzt werden können? Für diese Abfrage ist das Portal da, dieses Forschungsdatenportal Gesundheit, wie wir es nennen, abgekürzt FDPG. Es leistet also die Abfrage an allen Universitätskliniker nach einem normierten Verfahren, Datenabfrage, Verfügbarkeit von Daten und dann, soweit die entsprechenden Einwilligungen der Patienten vorliegen, auch die Verfügbarkeit herzustellen für die medizinischen Forscher. Mhm.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Ein ganz kleiner Rückblick vielleicht. Jetzt gerade im Juni war ja das Forschungsdatenportal Gesundheit in IT-Medien für das Datenschutzkonzept ziemlich in die Kritik geraten. Sie hatten sich damals gegen die Kritik zur Wehr gesetzt. Wir hatten das auch berichtet. Was ist eigentlich daraus geworden? Hat sich das aufgeklärt oder wie ist das weitergegangen?
Also ich hoffe, dass es sich insofern aufgeklärt hat, dass auch die Richtigstellungen zum Erkenntnisgewinn beigetragen haben, dass die Kritik an diesem Portal eben auf einem Missverständnis beruht. Das Portal selber hält keine Patientendaten, sondern wie eben dargestellt, ist es dafür da, dass ich die verteilt an den Universitätskliniker liegenden Daten abfragbar und zusammenführbar mache und das eben auch unter entsprechenden Datenschutzgenehmigungen. Die Datenhaltung liegt aber eben beim einzelnen Universitätsklinikum und entsprechend ist die datenschutzrechtliche Aufsicht dort auch zuständig und eben nicht wie in dem Artikel fälschlicherweise angenommen beim Portal selber, was außer Fallzahlen erst einmal gar keine Daten vorhält und ausliefert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Unabhängig davon sind wir natürlich auch im Gespräch mit Datenschutzbehörden seit vielen Jahren. Ich möchte daran erinnern, dass insbesondere die zugrunde liegende Einwilligungserklärung, die ja bundesweit einheitlich erhoben wird, aufwendig mit allen Datenschutzaufsichtsbehörden aller Bundesländer und des Bundes abgestimmt und entsprechend auch autorisiert wurde. Und dieser Dialog wird fortgesetzt zu weiteren Fragen auch der technischen Ausgestaltung und den organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherung. Also da sind wir im guten Gespräch. Aber da die Stelle, die das Portal betreibt, da keine Patientendaten vorhält, ist entsprechend dort auch nicht die Frage zu stellen, die in dem Artikel gestellt wurde.
Also Sie haben keinen Ärger von irgendeinem Datenschützer bekommen seitdem?
Nein. Okay. Das war von uns auch nicht erwartet worden. Ganz im Gegenteil. Wir haben seit vielen Jahren die TMF, muss ich dazu sagen, seit 2001 in sehr engem Dialog mit den Datenschutzbehörden und aktualisiert regelmäßig sogenannte generische Datenschutzkonzepte, die also mit den Datenschutzern abgestimmte Verfahrensweisen festlegen, die ein Stück weit erleichtern, dass man, wenn man in unterschiedlichen Bundesländern unterwegs ist, nicht unterschiedliche Vorgaben erhält. Das wird jetzt ja auch gerade durch das Gesetzgebungsverfahren nochmal gestärkt. Aber also der Dialog mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, der ist sozusagen in der TMF seit vielen Jahren etabliert und wird hier auch intensiv betrieben.
Ja, damit haben Sie eigentlich das Stichwort schon geliefert. Der Kabinettsentwurf zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG. Dieser Gesetzentwurf, der, sagen wir mal als erstes, hier gibt es ja dann oder soll es eine Datenzugangs- und Koordinierungsstelle am BfArM geben. Ist das nicht letztlich sowas Ähnliches wie Ihr Forschungsdatenportal? Das sind ja auch eigentlich Metadaten, die Sie da vorhalten, damit man dann von dort aus zu den anderen Daten vordringen kann. Ist das so?
Einerseits ja, andererseits nein. Fangen wir mal mit dem Nein an. Die Datenzugangs- und Koordinationsstelle laut Gesetzentwurf und auch nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen zum europäischen Gesundheitsdatenraum, für den ist ja diese Datenzugangsstelle gedacht und auch notwendig. Das ist ja eine Voraussetzung dafür, um am europäischen Gesundheitsdatenraum teilnehmen zu können. Also diese gesetzlich vorgesehene Datenzugangs- und Koordinationsstelle ist im Wesentlichen ja eine Wegweiserfunktion. Wo bekomme ich Übersicht, welche Daten es gibt? Wie liegen diese Daten dort vor? Es ist nach derzeitigem Stand der Gesetzeslage ja noch so, dass tatsächlich ja die Governance der einzelnen Datenhalter nach wie vor gilt. Also insofern wäre Beispielsweise das Forschungsdatenportal, das wir hier für die Universitätsmedizin und für die ersten nicht-universitätsmedizinischen Partner, die sich gerade anschließen aus dem nicht-universitären Bereich, das, was wir also da entsprechend vorhalten, wäre so ein Akteur, der als Datenhalter mit dieser Zugangsstelle in Kontakt treten kann. Also so viel erstmal zum Nein ist nicht gleich, aber natürlich ja, das ist der andere Teil. Die Erfahrung, die wir natürlich machen, gerade mit der dezentral föderierten Abfrage, gerade mit dem Etablieren von Metadaten, das sind natürlich Dinge, die jetzt die Medizininformatik-Initiative und unser Forschungsportal nicht alleine hat. Es gibt noch 2, 3 Instanzen in Deutschland, die da reichhaltige Erfahrungen in Deutschland haben. Die müssen natürlich von Anfang an einbezogen werden in den Aufbau dieser Datenzugangs- und Koordinationsstelle. Da hätten wir uns auch eine deutlich stärkere Verpflichtung beim Aufbau dieser Stelle gewünscht, die bisherigen Erfahrungen und Strukturen auch nachzunutzen. Denn am Ende ist es ein sehr komplexes, sehr beratungsintensives Verfahren. Es hört sich immer so leicht an, wenn man sagt, ach, Daten sind irgendwo da und man muss bloß sozusagen sicherstellen, dass man Zugriff bekommt und dass der irgendwie anonym ist, dass die Daten der Patienten, also dass die Patienten nicht fälschlich identifiziert werden können und der Rest sei einfach. Aber im Kern ist natürlich, dann beginnen die Probleme. Wenn ich diese Voraussetzung gelöst habe, muss ich eben die Datenstrukturen kennen, muss wissen, was ich mit diesen Daten an Fragen beantworten kann und wo ich auch zu Fehlschlüssen kommen kann. Gerade wenn ich unterschiedliche Datenbestände verknüpfe, muss ich also da mit durchaus komplexen Fragestellungen auch methodischer Art arbeiten. Also es ist ein intensiver, wissenschaftlicher, beratungsintensiver Prozess, diese Datenbereitstellung. Und entsprechend braucht es die wissenschaftlichen Strukturen, die dort schon etabliert sind und Erfahrungen haben, dringend als Partner mit an Bord, damit das Ganze auch erfolgreich sein kann und zugleich eben auch sicher sein kann für die Patientinnen und Patienten, deren Daten wir dort nutzen wollen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie da mit der Medizininformatik-Initiative und dem deutschen Forschungsdatenportal, dass Sie da so eine Art, also einer von den Datenhaltern sind, die da mit hineinspielen? Oder ist das noch nicht richtig angekommen bei mir?
Also präzise gesagt, die Datenbestände der Universitätskliniken, die wir nun gerade in diesen Datenintegrationszentren der Medizininformatik-Initiative Förderung aufbauen, das sind in der Tat die Primärdatenquellen oder ein Pool von Primärdaten, die dort angebunden werden müssten. Und da die Technologie dieser dezentral föderierten Abfrage in unserem Portal schon vorhanden ist, wäre es sinnvoll, dort eben auch entsprechend die Erfahrung und die Technologie zu nutzen. Also wir sehen uns als jemand, der auch beitragen kann, dass eine solche Datenzugangs- und Koordinationsstelle auch funktioniert. Wir haben, wie gesagt, den ganzen Prozess mit den Uniklinika und den ersten außeruniversitären Partnern gerade durchlaufen, den man hier durchlaufen muss. Mhm. Je nachdem, welche Datenhalter jetzt im europäischen Gesundheitsdatenraum angeschlossen werden können, der erste Entwurf der Kommission ist da ja sehr vage gewesen, kann dieses Geschäft beliebig komplex werden. Nicht? Also es ist schon ein Unterschied, ob ich hochkompetente, in Datensicherheit durch die Kritis-Vorgaben auch ausgewiesene Datenhalter habe wie Universitätskliniker oder ob ich zum Beispiel in Richtung anderer Akteure im Gesundheitswesen schaue, deren Daten anschließen werde, da muss ich überhaupt erstmal Strukturbildung betreiben, um einen sicheren Datenbereitstellungsprozess auch vorzubereiten, in Gang zu setzen. Und wie gesagt, dann werden die Datenbestände auch zunehmend weniger vergleichbar. Also das wird sehr komplex. Und insofern, glaube ich, braucht diese Idee, eine Datenzugangs- und Koordinationsstelle zu schaffen, intensive Unterstützung und eben gerade intensive Unterstützung und Beteiligung aus dem Bereich der Wissenschaft, die sich mit diesen Themen seit vielen Jahren befasst.
Mhm. Wer darf da eigentlich bei Ihnen auf die Daten zugreifen und auf welchem Weg? Und wie soll das im Vergleich dazu dann später im Forschungsdatenzentrum funktionieren? Das gibt es ja schon, aber das wird ja durch das GDNG jetzt nochmal ein bisschen präzisiert in seinen Vorgehensweisen und so weiter. Also wer darf da zugreifen?
Vielleicht vorweg, weil das auch gerne verwechselt wird, noch einmal eine Klarstellung, was wir nicht verwechseln dürfen. Wir reden von 3 verschiedenen Punkten. Das eine ist das Forschungsdatenzentrum, das auf gesetzlicher Grundlage bereits heute, und zwar seit einigen Jahren, bei Bundesinstituten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit betrieben wird. Genau. Das Forschungsdatenzentrum hatte eine Vorläuferphase am früheren DIMDI, das mittlerweile aufgegangen ist im BfArM. Seither ist auch seit 2019 dieses Forschungsdatenzentrum am BfArM angesiedelt. Dort werden Kassendaten in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt für Forschungsanfragen, und künftig sollen dort auch EPA-Daten verfügbar gemacht werden für Forschungsanfragen. Davon zu unterscheiden ist die Datenzugangs- und Koordinationsstelle, ein Begriff im Kontext des europäischen Gesundheitsdatenraums, für den eben jetzt deutsche Grundlagen geschaffen werden, gesetzlich, die eben die Aufgaben hat, übergreifend sehr weitreichende Datenbestände erschließbar zu machen für Forschungsnutzung. Diese Stelle wird erst geschaffen, das ist also neu, das gibt's noch nicht. Und da ist eben, wenn ich das jetzt richtig verstehe, interimistisch eine Ansiedlung beim BfArM ebenfalls vorgesehen, aber auch in sozusagen Trennung von dem eigentlichen Forschungsdatenzentrum. Das sind zwei unterschiedliche Instanzen, die dort also angesiedelt sind, und es soll auch langfristig ja überlegt werden, inwieweit eben aus dieser Datenzugangs- und Koordinationsstelle auch eine eigene Institution wird, für was vieles spricht, insbesondere eben auch die erforderliche Wissenschaftsnähe. Und das Dritte ist das von uns entwickelte und betriebene Forschungsdatenportal Gesundheit, und wenn ich uns meine ich eben die komplette Medizininformatik-Initiative, das heißt also alle Universitätskliniker und ihre Partner, indem wir eben die universitären Daten verfügbar machen. Die heißen alle ein bisschen ähnlich, diese Stellen, aber man darf sie nicht verwechseln. So viel erstmal zur Klarstellung, weil das eben auch in manchen öffentlichen Äußerungen und Publikationen gerne durcheinander geht.
Gut, dann kommen wir zur Frage, wer darf darauf zugreifen? Und genau, zwar bei den unterschiedlichen Stellen.
Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man so ein bisschen mal die Rechtsgrundlagen sich anschauen. Bei unserem Forschungsdatenportal Gesundheit der Medizininformatik-Initiative liegt zugrunde eine Einwilligungserklärung. Diese Einwilligungserklärung, das hatte ich schon erwähnt, ist bundesweit einheitlich abgestimmt mit allen Datenschutzaufsichtsbehörden und ermöglicht eine breite Nachnutzung dahingehend, dass zwar klar ist, dass für medizinische Fragestellungen, Diagnose, Diagnostik, Therapieentwicklung, Prävention geforscht werden kann, aber das einzelne Projekt ja noch nicht bekannt ist. Das ist also eine Form der Einwilligung, die eben darauf verzichtet, ein einzelnes Projekt einzuwilligen, sondern eine generelle Nachnutzung zu ermöglichen. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich nicht nach Nutzergruppen, sondern nach wissenschaftlich überprüften und durch eine unabhängige Ethikkommission gesichteten Anträgen. Das heißt also die Prüfung, ob ein Nutzungsantrag A den genannten Nutzungszwecken, medizinische Diagnostik, Therapie, Prävention entspricht, und B, ob er eben ethisch ist und entsprechend zustimmungsfähig ist für die entsprechende Ethikkommission. Das sind so Vorbedingungen, die man braucht für einen Antrag. Dabei ist weniger entscheidend, an welcher Institution derjenige sitzt, der eben mit der entsprechenden Forschungsfragestellung eben auf Datenhalter zugeht. Das ist im Gesetz bislang beim Forschungsdatenzentrum anders gewesen. Dort gab es eben für die Krankenkassendatennutzung einen festen Kanon von Institutionen, die zugriffsberechtigt sind oder antragsberechtigt sind, besser gesagt, Zugriff ist falsch, antragsberechtigt sind. Und da sieht das Gesundheitsdatennutzungsgesetz gerade vor, dass man eben diese Listung von Nutzergruppen abschafft, und auch hier so ein bisschen auch vergleichbar, wie wir es in der Medizininformatik-Initiative auch mit unserer Einwilligungserklärung gehandhabt haben, dass man eben auch hier auf Nutzungszwecke geht und diese Nutzungszwecke und die Gemeinwohlorientierung dieser Nutzungszwecke überprüft. Das ist eben jetzt gerade im Kabinettsentwurf dann die Änderung, die sich dort für das Forschungsdatenzentrum ergibt. Wie das für die Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für den europäischen Gesundheitsdatenraum sein wird, das steht momentan noch gar nicht fest. Das hängt natürlich ab davon, wie die entsprechende europäische Verordnung für den europäischen Gesundheitsdatenraum wird. Da hört man einiges, aber das ist derzeit noch im Fluss. Und deshalb ist es so, dass momentan ja diese Stelle selber gar nichts entscheidet, sondern lediglich eine Art Routing-Funktion hat zu den primären Datenhaltern. Das wird sich dann ändern, wenn die europäische Verordnung hier Vorgaben macht, dann werden entsprechend diese Vorgaben zu berücksichtigen sein.
Und wenn ich ganz doof nachfragen darf, wie ist jetzt die ambulante Medizin in diese Strukturen eingebunden? Sie hatten ja eben gesagt, dass Sie auch nicht-universitäre Akteure da mit reinnehmen wollen. Das sind dann ja zum einen die nicht-universitären Krankenhäuser, aber es geht ja auch darum, dass perspektivisch über die Medizininformatik-Initiative auch Praxen angebunden werden sollen. Vielleicht nicht direkt, aber doch, dass auch Daten aus der ambulanten Medizin in diese Strukturen einfließen. Ist das so?
Ja, und das ist auch ganz wichtig. Insofern auch danke für die Frage, weil das natürlich immer der etwas blinde Fleck ist, weil die Forschung im ambulanten Bereich wesentlich aufwendiger ist und in der Rekrutierung von entsprechenden Patientinnen und Patienten, aber auch in der Durchführung, sodass es also ein wesentliches Anliegen ist, hier insbesondere sozusagen jenseits der sektoralen Trennung, die wir haben, hier eben Erforschung von Fallverläufen und Therapieerfolgen oder Misserfolgen auch zu ermöglichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk zurück zum Forschungsdatenzentrum und den Kassendaten. Das ist ja auch der Grund, warum diese nach wie vor eine so hohe Relevanz haben, weil sich eben darin tatsächlich in einer begrenzten Breite, aber eben dort tatsächlich Daten sowohl aus dem stationären Sektor wie aus dem ambulanten Sektor eben finden lassen. Und da das fast alternativlos ist an Datenbestand, ist eben die Kassendatenforschung nach wie vor so wichtig und so bedeutend. Und deshalb ist auch das FDZ so wichtig, dass es eben diese Daten zur Verfügung stellt. Aber wir wollen eben wesentlich breitere klinische Daten für Forschung nutzbar machen. Und entsprechend gibt es Überlegungen, nicht nur die ersten nicht-universitären Kliniken anzubinden, sondern an 6 Standorten fördert das Bundesministerium für Forschung sogenannte digitale Fortschrittshubs, wo an ein Datenintegrationszentrum einer Universitätsklinik regionale Partner, Ärztenetzwerke, Praxen, nicht-universitäre Kliniken angebunden werden und in diesen Datenaustausch zu Forschungsnutzung unter sicheren Bedingungen einsteigen. Das ist also ein Zweig der Medizininformatik-Initiative Förderung, der auch gerade begonnen hat, mit dem wir also hier die ambulanten Partner pilothaft mit anbinden wollen. Mhm. Insgesamt ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der weiterzuentwickeln ist. Es gibt auch gerade eine Förderung für sogenannte Forschungspraxennetzwerke in Deutschland. Da ist sicherlich noch viel zu tun, auch an Strukturaufbau, um die komplexe Verteiltheit von Arztpraxen nicht zu überfordern damit, dass jede Arztpraxis selber anfangen muss, Datenaufbereitung zu betreiben, um an Forschungsprojekten teilnehmen zu können. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Feld. Und das Gros der Patientenbehandlung findet eben im ambulanten Bereich statt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben diesen Bereich mit anschließen. Und mit diesen genannten digitalen Fortschrittshubs werden innerhalb der Medizininformatik-Initiative die ersten Schritte gegangen.
Mhm. Sie haben schon wieder das Stichwort gegeben. Das ist das Thema Therapieverläufe. Und dafür braucht man ja eine wirkungsvolle Pseudonymisierung, damit man im Längsschnitt, also über den Zeitverlauf hinweg, den Fortgang einer chronischen Erkrankung oder vielleicht bei Krebs oder so wirklich dann auch langfristig verfolgen kann. Wollen Sie einmal kurz unseren Hörern erläutern, wie funktioniert, also was ist Pseudonymisierung und wie funktioniert es?
Das ist in Kürze gar nicht so einfach zu erklären, aber im Grundsatz geht es um Folgendes. Sie können natürlich grundsätzlich einmal einen Datenbestand, Falldaten zu einem klinischen Fall dadurch anonymisieren, indem Sie alles, was die Person identifiziert, entfernt. Das fängt an mit dem Namen, mit dem Geburtsdatum, mit der Adresse. Mhm. Bestimmte Punkte brauchen Sie, also zum Beispiel eine Altersklasse oder auch wenn Sie Forschung betreiben, wo Umweltfaktoren einbezogen werden, werden Sie auch einen Gemeindeschlüssel oder zumindest eine Region irgendwie mit erfassen müssen, damit Sie damit forschen können. Also beliebig entfernen können Sie nicht alles, aber Sie können das so weit vergröbern oder eben tatsächlich löschen, dass Sie einen anonymen Datenbestand haben. Das Problem ist jetzt, an den Stellen, die Fallverläufe untersuchen wollen, nutzt Ihnen das nichts. Nee. Wenn Sie eben ein zweites Mal sozusagen das Update zum Fallverlauf bekommen wollen, dann kriegen Sie das ja mit dem ersten Datensatz nicht mehr zusammen, weil Sie haben ja gerade eben alles mühsam entfernt, genau, um den Datensatz anonym zu machen. So, das heißt im Klartext, wir müssen unterscheiden zwischen der Datenhaltung, die Forschung ermöglicht, und dem eigentlichen Datensatz, mit dem der Forscher zu einem Zeitpunkt X forscht. Der Forscher, der zu einem Zeitpunkt X forscht, kann sehr wohl mit anonymen Daten arbeiten, wenn er zu dem Zeitpunkt alle Daten zusammenbekommen hat. Mhm. Die Stellen, die die Daten ihm aufarbeiten und liefern, die müssen aber in der Lage sein, die Follow-ups, wie man sie nennt, also die Folgezustände, Folgeuntersuchungen mit zu verknüpfen mit dem ersten Datenbestand. Und deshalb müssen die also diese anonymen Datensätze zueinander zuordnen können. Und das wird eben der Gestalt gemacht, dass man eben ein Pseudonym generiert, dass es eine Stelle gibt, eine sogenannte Vertrauensstelle, die eben den Patienten oder die Patientin zu diesem Pseudonym zuordnen kann und die jedes Mal abgefragt wird, wenn es eben einen neuen Folgedatensatz gibt, damit diese zusammengeführt werden können. Aber an der Stelle, an der der Forscher zugreift, hat er selbstverständlich keinen Zugriff auf Patientennamen oder weitere identifizierende Angaben, sondern sieht eben nur dieses Pseudonym. Und insofern ist das also der Unterschied zwischen Datenhaltung und der eigentlichen Datennutzung in der Forschung. Für den Forscher sind die Dinge anonym und für die Datenhaltung sind sie pseudonym, weil es eine Stelle gibt, die auch getrennt von den inhaltlichen Daten sein muss. Das ist ein Eckpunkt aller Datenschutzkonzepte, die in der Historie auch mit Zutun der TMF entwickelt wurden. Diese Stelle kann eben die Zuordnung vortreffen, aber die hat eben klare Regeln und ist streng gestützt und auch rechtlich unabhängig von der Stelle, die die Daten nutzt. Das ist in Kürze gesagt die Idee der Pseudonymisierung. Das wird entsprechend auch angewendet, sowohl in den gesetzlichen Verfahren, wenn Sie also in die Gesetze zum Beispiel zu den Krebsregistern schauen oder eben jetzt auch die Gesetze, die gesetzlichen Vorgaben zu Kassendaten und EPA-Daten, da ist das entsprechend vorgesehen, wie eben auch seit vielen Jahren in vielen großen Forschungsvorhaben solche Vertrauensstellen aufgebaut und betrieben werden.
Ja, das haben Sie ja damals bei Quasi-Niere auch gemacht, ne? Das war, glaube ich, fast einer der ersten.
Genau genommen, Quasi-Niere war ein Vorreiter, ein Pilot, die damals das auch mit etabliert hatten und auf Quasi-Niere und 1, 2, 3 weiteren Vorerfahren wurde damals unter Koordination der TMF dieses generische Konzept der Pseudonymisierung in der medizinischen Forschung entwickelt. Und in den Jahren 2001 bis 2003, so lange ist das schon her, mit den Datenschützern abgestimmt, bundesweit und seither fortgeschrieben. Daher resultieren diese Konzepte.
Ja, vielleicht nochmal für die Hörer. Quasi-Niere, das war Qualitätssicherung in der Nierenersatztherapie. Das ist auch schon lange her, dass das Projekt dann nicht mehr weitergeführt wurde, oder? Das ist schon sehr lange her, oder?
Meines Wissens ja. Das ist sehr lange her. Aber das zeigt noch einmal, illustriert noch mal ganz, ganz schön, warum das so wichtig ist, nicht? Wenn ich Qualitätssicherung, der Begriff steckt ja im Namen des Projekts, betreibe, dann gucke ich nicht nur auf einen Zeitpunkt, sondern ich will natürlich wissen, wie geht's dem Patienten nach einer Therapie ein Jahr später, 3 Jahre später, 5 Jahre später. Und dafür brauche ich eben genau diese pseudonymisierte Datenhaltung, dass ich eben über eine Vertrauensstelle jederzeit diese Daten wieder zuführen kann zum bisherigen Datenbestand und Forschern zur Verfügung stellen kann, ohne dass sie eben den Patienten identifizieren können. Das ist die Notwendigkeit. Sonst könnte ich solche Fragestellungen ja langfristig den Erfolg von Therapien zu ermitteln gar nicht betreiben. Das ist insofern eine ganz wichtige Voraussetzung, dass das eben auch möglich wird und dass wir es nach einem gemeinsamen Verständnis und Konzept sicher umsetzen und dass wir alle auch die gleichen Anforderungen an solche Pseudonymisierungs- und Vertrauensstellenlösungen richten, damit wir eben die Dinge auch entsprechend umsetzen können.
Ist das denn handwerklich gut gemacht jetzt im Gesundheitsdatennutzungsgesetz oder gibt es da Probleme? Wie sehen Sie das?
Ich würde das mal vielleicht von der Frage der Handwerklichkeit jetzt loslösen. Das ist vielleicht eher etwas an den Verfassungsrechtler oder an den Juristen, der mit Gesetzgebung befasst ist, gerichtet. Inhaltlich muss man sagen, bei vielem ist es die berühmte Frage, ob ein Glas Wasser halb voll oder halb leer ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema zum Beispiel, weil wir eben die Pseudonyme und die Verknüpfung von Datenbeständen angesprochen haben, dass wir uns dahingehend nähern, dass gerade die mit viel Geld gesetzlich aufgebauten Datenbestände wie Krankenkassendaten und EPA-Daten und Krebsregisterdaten, die auch alle in entsprechender Kontrolle hoheitlicher Instanzen sind, dass wir die auch gemeinsam nutzen können. Dass ich also sozusagen bei einem Patienten, der Daten in einem Krebsregister hat, auch wissen kann, was hat der ambulant verschrieben bekommen, was in den Kassendaten steckt. Das sind also wichtige Schritte, dass das Gesetz das jetzt ermöglicht unter sehr sicheren und kontrollierten Bedingungen. Man würde sich natürlich auch immer auch mehr wünschen, also gerade zum Beispiel die Verknüpfung mit den Versorgungsdaten, die wir jetzt in den Uniklinika haben, die ist davon noch nicht erfasst. Da müssen wir noch schauen, dass wir da auch entsprechende sichere Verknüpfungslösungen hinbekommen, die das auch ermöglichen, weil gerade für die Follow-ups Daten aus den Kliniken und noch mehr aus dem ambulanten Versorgungsbereich unheimlich wichtig werden. Man muss da, glaube ich, immer auch sehen, dass das Gesetz an vielen Stellen ja auch erst ein erster Schritt ist und dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir mit diesen ersten Schritten jetzt sorgsam und vor allen Dingen auch erfolgreich in der Forschung umgehen. Aber die Liste der Wünsche, was man noch gerne hätte, die ist natürlich durchaus an dem einen oder anderen Punkt noch ein bisschen länger.
Ja, da ist ja auch noch eine Verordnungsermächtigung fürs BMG mit dabei. Da wird ja noch manches auch ein bisschen konkretisiert werden in den nächsten Monaten dann wahrscheinlich, sobald das Gesetz durch ist, oder?
Ja, also was, glaube ich, die Konkretisierung angeht, ist da einiges zu erwarten. Das ist auch vernünftig, dass man in bestimmten Punkten solche Ermächtigungen vorlegt. Ich denke zum Beispiel insbesondere daran, dass man bestimmte Technologien, die man sicherlich zwingend vorschreiben muss, übrigens auch aus Sicherheitsgründen, tunlichst nicht in ein Gesetz schreibt, sondern dass man ein Stück weit technologieoffen bleibt und eben die genaue Festlegung, die dann auch schneller anpassbar ist, auf einer Verordnungsebene regelt. Sowas finde ich absolut nachvollziehbar. Auch Details zu bestimmten Freigabeprozessen, die muss man, glaube ich, auch nicht im Gesetz regeln. Ich glaube, insofern ist diese Verordnungsermächtigung wichtig und gut. Gleichwohl sind natürlich Grundsatzfragen, die im Gesetz nicht geregelt sind, kann eine Verordnung ja nicht overrulen, wie man beim Tennis sagen würde. Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass eben die entsprechenden Grundsätze auch im Gesetz schon geregelt sind. Und da wird auch dann an den Stellen, wo das Gesetz keine Vorkehrungen trifft, dann auch die Verordnung keine Neuigkeiten bringen können aufgrund der entsprechenden Normenhierarchie. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, die Verknüpfungsfähigkeit unterschiedlicher Datenbestände nicht nur eben auf die Datentöpfe der Krankenkassen und der Krebsregister zu beschränken, sondern eine grundlegende Lösung vorzubereiten, die trotzdem sicher und akzeptabel ist in der Bevölkerung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die sehr sinnvolle Stärkung der Eigenforschung von Leistungserbringern dringend eben auch Verbünde von Leistungserbringern umfassen muss. Wie gesagt, gerade im ambulanten Bereich ist schwer vorstellbar, dass der einzelne Leistungserbringer, also der einzelne Praxisarzt mit seinen Daten irgendwie sinnvoll forscht. Das kann nur im Verbund geschehen. Und entsprechend müssen hier noch sozusagen Vorkehrungen getroffen werden, dass dies auch auf gesetzlicher Basis möglich ist, damit man auch die Erfolge erzielt, die man sich ja mit einer entsprechenden Gesetzgebung verspricht. Also insofern sind wir gespannt auch auf den parlamentarischen Prozess der Debatte dieser Gesetze und auf die Umsetzung. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, der uns, glaube ich, ganz wichtig erscheint, was dringend auch vorgesehen werden muss und wofür auch, glaube ich, auch Partner aus der Wissenschaft und aus der medizinischen Versorgung gebraucht werden, ist die Kommunikation dazu. Das kann nicht die alleinige Aufgabe des Ministeriums sein. Es können in diesem Bereich extrem schnell viele Missverständnisse entstehen. Und da ist, glaube ich, eine aktive Kommunikation unter Einbeziehung der Patientenorganisationen etwas sehr Wichtiges, was man, glaube ich, von Anfang an stark vorsehen sollte. Das muss nicht unbedingt im Gesetz stehen, aber das ist eine Sache des Doings, dass man an diesem Punkt denken sollte, um also auch die Akzeptanz zu sichern für diese so wichtige Maßnahme, die wir alle ja auch während der Pandemie erlebt haben, dass es dringend notwendig ist, dass wir in Deutschland schneller und besser mit vorhandenen Daten in der Forschung umgehen können, um auch schneller aussagefähig und hilfreich sein zu können in der Medizin.
Jetzt haben Sie ja die Kritik am GDNG oder Ihre Vorschläge der Konkretisierung der Frage schon vorgegriffen. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar diese Verfahren der Anonymisierung und der Pseudonymisierung, die sind ja manchmal in der Kritik, dass das alles wieder rückgängig gemacht werden könnte, wenn man sich nur ein bisschen mit krimineller Energie da dran macht. Was würden Sie einer solchen Kritik entgegnen?
Ja, im Grundsatz ist die Kritik, oder wenn man sie mal nicht als Kritik auffassen, sondern als wichtige Frage natürlich total berechtigt.
Ja.
Man muss schon dafür Sorge tragen, dass diese Daten, die man vorhält und die man für einen sinnvollen und dem Gemeinwohl absolut entsprechenden und wichtigen Thema nutzen möchte, dass man diese Daten auch so sicher vorhält, dass kein Missbrauch damit getrieben werden kann. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei auch auszuloten, inwieweit eben auch die Strafbewehrung ein sehr sinnvolles Maß ist. Also Vergleiche hinken immer, deshalb soll man sie eigentlich nicht anwenden. Aber wir fragen uns ja beim Straßenverkehr auch nicht als erstes, ob die potenziellen Schäden, die ein Auto anrichtet, so groß sein können, dass man vielleicht Autos besser verbietet, sondern wir setzen darauf, dass wir eine Straßenverkehrsordnung haben und entsprechende Strafen. Das ist etwas, was hier, glaube ich, auch stärker genutzt werden sollte. Es gab da ja zu auch erste Gedanken schon bereits einmal in kursierenden Entwürfen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch dazu beitragen kann, dass es einen wirkungsvollen Schutzmechanismus gibt, neben natürlich den erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die die Datensicherheit sicherstellen. Am Ende müssen anonyme Daten anonym sein. Wer versucht, Anonymisierung umzukehren und damit Personen gezielt zu identifizieren und dies missbräuchlich tut, der muss wirkungsvoll bestraft werden und dieses Strafverfahren muss auch so darstellbar sein, dass es auch eine gewisse Abschreckungswirkung erzielt. Ich glaube, damit, also sowohl mit der rechtlichen Seite als auch mit der technisch-organisatorischen Seite der Absicherung, hätte man also auch eine Schutzwirkung, die entsprechende gesellschaftliche Akzeptanz nach sich zieht. Man muss auch dazu sagen, vielleicht neben der technischen Diskussion vielleicht noch einen Satz. Es ist ja nicht so, dass unsere Gesellschaft dort überwiegend Bedenken hat. Also wenn Sie die Umfragen der letzten Jahre sehen, einige haben wir selber gemacht, andere Akteure im Gesundheitswesen, die aber alle sehr übereinstimmen, haben wir einen hohen Zuspruch, dass dort, wo man Vertrauen und Sicherheit verspürt, also zum Beispiel gegenüber den ärztlichen Behandlern und den Unikliniken, ja, dass man dort in sehr großem Rahmen roundabout immer so um die 80% der Bevölkerung bereit ist, grundsätzlich ohne zusätzliche Einwilligungsschritte und zusätzliche Maßnahmen deine Daten in pseudonymisierter Form auch zur Verfügung zu stellen. Das muss man sehen, diese Akzeptanz muss man erhalten, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen, aber es ist nicht so, dass wir grundsätzlich dort Bedenken haben und ich denke, wir alle haben die Pandemiejahre noch in schmerzhafter Erinnerung, wie wenig wir doch eigentlich über das deutsche Versorgungsgeschehen wussten, wie schwer wir uns getan haben, bestimmte Informationen zusammenzubekommen, wie sehr wir uns auch gefreut haben, dass andere Länder bereits Zahlen liefern konnten und da ein bisschen besser werden zu können, auch im Sinne auch der Vorsorge für die eigene Bevölkerung. Ich glaube, das ist etwas, was sehr breite Akzeptanz findet. Man muss es nur immer gut darstellen und erklären und auch sicherstellen, dass diese Akzeptanz gegeben ist und entsprechende Informationen zur Verfügung stellen.
Und zur Herstellung oder Erhaltung des Vertrauens sind da 3 Jahre Höchststrafe genug? Das steht ja im Entwurf.
Dazu würde ich mich jetzt ungern äußern. Ich bin kein Strafrechtler. Das ist sicherlich auch im Verhältnis zu anderen Strafen, die gesetzlich vorgesehen sind, zu betrachten. Ich finde wichtig, dass es grundsätzlich eine solche Strafe gibt. Und wichtig ist auch, dass dieses Strafverfahren dann auch umgesetzt werden muss und auch dargestellt werden muss, um eine gewisse Abschreckungswirkung zu erzielen. Eins ist dabei ganz wichtig, dass wir eben schon schauen müssen, auch durch solche Maßnahmen nicht umgekehrt den Datennutzer mit sozusagen vorgezogenen Sicherheitsmaßnahmen so zu überfrachten, dass wir entweder zu nutzlosen Daten kommen oder zu einem Bürokratiemonster, der am Ende Datennutzung verunmöglicht. Also unser Hauptproblem ist, dass wir zu wenig Datennutzung haben. Das ist das übergeordnete Ziel. Und insofern sollten wir schauen, dass wir zum Beispiel eben über solche Strafbewährungen das Vertrauen in eine nicht missbräuchliche und sondern sinnvolle Datennutzung stärken und nicht versuchen, durch andere Mechanismen das völlig auszuschließen, gleichzeitig aber sozusagen nach dem klassischen Prinzip Kind mit dem Bade ausschütten, auch die Forschungsdatennutzung verunmöglichen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, Datenqualität, Datennutzbarkeit und auch Verhinderung von überbordender Bürokratie, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die wir bei der Umsetzung berücksichtigen müssen.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Herr Semmler, das Thema Nutzung von Versorgungsdaten für die Forschung wird bis zur Verabschiedung des GDNG und darüber hinaus sicher im Fokus bleiben. Und auch die Medizininformatik-Initiative mit dem deutschen Forschungsdatenportal für Gesundheit wird sich weiterentwickeln. Eigentlich stehen Sie da ja noch ziemlich am Anfang, wenn man das recht sieht, oder? Also wir sind jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Wir werden sicherlich noch viele Jahre über das Thema Datennutzung zu reden haben. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.